ARD Sounds. Das Geheimnis. Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten. Ein Podcast von BR Klassik.
Hallo! Vielen Dank. Toll, dass ihr alle da seid. Ganz super. Wir freuen uns unglaublich. Wir machen heute alles selber. Aber nicht nur wir, ihr auch. Wir machen heute Musik selber, wir machen Geräusche selber, wir erzählen selber. Und ihr dürft auch Geräusche mitmachen und ihr dürft auch miträtseln, ja? Sonst geht der Fall vielleicht auch nicht weiter. Wir machen nämlich heute eine Gruselgeschichte und da gibt es ein Geheimnis zu lösen. So, und ihr seid immer mal wieder die Chöre des Schreckens. Ja? Ich gebe euch dann ein Zeichen, ich mache dann so. Und dann müsst ihr so ganz furchtbar heulend singen. Das können wir mal probieren. Und wenn ich so mache, müsst ihr wieder aufhören, okay? Wir üben es nochmal. Super, ihr seid ja voll dabei. Sehr gut. Als nächstes, ich brauche zwei von euch. Zwei Kinder, die Krähen machen wollen. Ich nehme euch mal, weil dann muss ich nicht so weit laufen. Schau mal, du musst hier reinblasen. Wir üben das gleich mal. Achtung, Krähen. Und wenn ich so mache, hört ihr wieder auf, okay? Ah, wir brauchen noch was. Wir brauchen noch Wind. Das Zeichen für Wind ist so. Okay, wir üben es mal. Und so ist wieder aufhören, ja? Sehr gut. Für alle anderen Geräusche haben wir den Otker hier. Der Otker kann zum Beispiel auch jetzt mal so ein Geräusch machen, wenn jemand eine Treppe hochläuft. Das klingt dann so. Schaut mal da, sieht er das mit den Füßen? Jetzt ist er oben angekommen. Und jetzt stolpert er. So. Genau. Ein Applaus für den Otker. Ja. Dann. Ganz toll, wir haben das Trio Moreas da vom Münchner Rundfunkorchester. Das ist der Elmar an der Posaune. Das ist der Andreas am Vibraphon. Und ist der Ingo an der Geige? Nee, was ist das? Kontrabass! Ingo! Dann haben wir unseren Erzähler, das ist der ganz wunderbare Burkhard. Und ich bin der Alex, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Und jetzt erkläre ich euch mal, habt ihr diese Karten gesehen, die da liegen?
Ja.
Das ist unser Miträtselsystem. Das funktioniert so. Ich stelle euch meistens immer so eine Rätselfrage, da gibt es drei Lösungen. Und wenn ihr glaubt, die erste Lösung stimmt, dann haltet ihr die grüne Karte hoch. Wir üben das gleich mal. Und wenn ihr glaubt, die zweite stimmt, haltet ihr die gelbe hoch. Und wenn ihr glaubt, die dritte stimmt, dann die rote. Wir probieren es mal. Wir machen mal, wie viele Saiten hat ein Kontrabass? Achtung, ich sage erst immer die Lösungen. 3, ihr müsst noch nicht mitmachen. 4 oder 6. Also, grün für 3. Nur, ich sehe nur gelbe, aber... Gelb für 4. Und rot für 6. Ja, genau. Ja, aber nicht schlecht. Genau, richtig sind 4 Seiten. Es gibt auch ein paar mit 5 Seiten, aber 4 Seiten ist so normal. Also ihr habt verstanden, wie es funktioniert. Dann würde ich sagen, können wir langsam anfangen. Ach so, ja genau, eine Sache noch. Wer von euch kennt sich denn so ein bisschen mit Noten aus, mit Tonleiter und so? Ja, doch einige, gell? Ja, spielt ihr alle vielleicht sogar ein Instrument oder singt oder so?
Ich weiß nicht,
wie heißen die Tonleitertöne? Super, das war noch, glaube ich, in der Richtung. Sehr gut. Und um diese Töne geht's heute. Also die Töne haben immer auch Buchstaben, ne? Also C, D und solche Buchstaben, solche Tönebuchstaben suchen wir heute. Bertha Knurr, wer kennt Bertha Knurr? Boah, seid ihr alle Bertha Knurr-Fans? Ja, Wahnsinn. Da muss ich ja gar nicht mehr so viel erzählen. Ne? Also ich sag's mal für alle, die sie nicht kennen. Die Bertha Knurr, die war Privatdetektivin und jetzt ist sie eigentlich im Ruhestand. Also die ist schon so eine ältere Dame. Aber da kommen immer wieder Leute und wollen irgendwie, dass sie ihnen hilft, einen Fall zu lösen. Und sie hat auch meistens ihren Neffen Oliver dabei. Und diesmal machen sie eine Schlossbesichtigung und sind mit der Kutsche unterwegs zu diesem Schloss. Viel Spaß bei Bertha Knurr und die Spieluhr des Schreckens.
Idee, mit der Kutsche zum Schloss zu fahren, was, Oliver? Bertha Knurr knuffte ihren Neffen vergnügt in die Seite. Zur Feier des Tages trug sie ein kleines grünes Hütchen auf ihren grauen Locken. Ach, das wird ein wunderbarer Ausflug. Oliver nickte. Solange er mit seiner Tante nicht wandern musste, war ihm alles recht. Bertha stupste ihn in die Seite. Mich wundert nur, dass wir die Einzigen sind, die heute Abend nach Schloss Baselbrunn gefahren werden. Ich dachte, zu einer Abendführung wollen sicher eine Menge Leute. Die Sonne war schon dabei, unterzugehen. Bertha und Oliver rollten gemächlich durch die Dämmerung. Die letzten Häuser der Ortschaft Baselbrunn hatten sie längst hinter sich gelassen. Jetzt fuhren sie auf einem holprigen Feldweg. In der Ferne ragte dunkel ein Fichtenwald auf. Es war merkwürdig ruhig. Nur das Knarren der Räder und Klappern der Pferdehufe war zu hören. Und auf einmal flog ein Schwarm Krähen über sie hinweg. Ungewöhnlich für Mitte Mai. Es war auch nicht gerade warm. Ein sanfter Wind ließ Oliver frösteln. Und er zog die Wolldecke, die auf der Kutschbank gelegen hatte, etwas fester um sich. »Hallo!« rief Bertha in Richtung des Kutscherrückens. Mit seinem weiten, altmodischen Mantel und dem breiten Hut saß der Mann wie eine große, unförmige Masse vor ihnen. »Warum sind wir denn die Einzigen, die zum Schloss fahren?« Der Kutscher rührte sich nicht. Hatte er Bertha nicht gehört? »Hallo!« rief die alte Dame noch einmal. Doch statt einer Antwort schnalzte der Kutscher jetzt mit der Zunge und knallte mit der Peitsche, um das Pferd zu mehr Tempo anzutreiben. Ab jetzt ging es im Galopp weiter. Bertha musste ihr Hütchen mit einer Hand festhalten, damit es nicht davonflog. Die Landschaft zog schnell an ihnen vorüber. Schon waren sie mitten im Wald. Der Wagen bog rasant in eine Kurve und dann lag Schloss Baselbrunn zu Oberbommel vor ihnen. Scharf zeichneten sich die drei Türme des Schlosses vor dem Abendhimmel ab, der jetzt fast in ein Violett überging. Auf einem der Türme flatterte eine Fahne mit dem Wappen des Freiherrn Fidelio von Baselbrunn zu Oberbommel. Das Schloss war über 200 Jahre alt und einst berühmt gewesen für seine festlichen Abendgesellschaften und die unvergesslichen Konzerte, die dort gegeben worden waren. Vor allem war das Schloss für seine Mitternachtsmatineen bekannt, eine Erfindung von Freiherr Fidelio von Baselbrunn zu Oberbommel, genauer zu Ober- und Niederbommel. Bertha hatte über ihn nachgelesen. Er soll ein großer Musikliebhaber, aber auch ein sehr jähzorniger Schlossherr gewesen sein. wieder zog ein Schwarm Krähen über Berthas und Olivers Kopf hinweg. Und der Wind war nun so stark geworden, dass beide sich so tief sie konnten in die Wolldecke verkrochen und froh waren, als der Kutscher endlich vor dem prächtigen Eingangstor des Schlosses hielt. Doch wie merkwürdig, es brannte dort kein Licht. Der Kutscher sprang etwas ungelenk vom Wagen und bedeutete ihnen, ihm zu folgen. Aus seinem weiten altmodischen Mantel zog er einen großen Schlüsselbund und öffnete ihnen die prachtvolle Eingangspforte, verriegelte aber dann sogleich die Tür wieder hinter ihnen, sobald sie eingetreten waren. Eine prächtige Treppe lag im Halbdunkel vor ihnen. Sie führte von der Eingangshalle nach oben. Im Erdgeschoss gingen mehrere Türen vom Empfangssaal ab. Der Mann führte sie mit stachsigen Schritten nach rechts in den Speisesaal. Dort stand ein langer Holztisch mit 12 Stühlen. Obwohl im Kamin ein Feuer brannte, war es merkwürdig kühl in dem Raum. Durch die bogenförmigen Fenster mit den schweren Vorhängen fiel schon kein Licht mehr herein. Und so war ein schwerer, goldener Kerzenleuchter fast die einzige Lichtquelle. Eines der zahlreichen Ölgemälde hing direkt hinter dem Kerzenleuchter und fiel Bertha und Oliver sofort auf. Sie traten näher. Auf dem Bild blickte ihnen ein altmodisch gekleideter Mann mit weiß gelockter Perücke entgegen. Über einem weißen Rüschenhemd trug er ein leuchtend grünes Samtjackett. Seine Hose war ebenfalls grün. Die Füße steckten in Schnallenschuhen. Aufrecht hielt er mit der linken Hand einen Kontrabass, mit der rechten den Bogen. Das Instrument war kunstvoll verziert, hatte 4 Saiten und 2 schmale, geschwungene Schalllöcher. Ganz unten auf dem goldenen Rahmen stand ein Name: Freiherr Fidelio von Basselbrunn zu Oberbommel 1765 bis 1851. Das war also der berühmte Schlossherr, sagte Bertha und fühlte plötzlich etwas Kaltes in ihrem Rücken. Rasch drehte sie sich um. Direkt hinter ihr stand der Kutscher. Wie hatte er sich so unbemerkt heranschleichen können? Bertha konnte sein Gesicht nicht erkennen. Sein Hut saß sehr tief im Gesicht. Um den Hals trug er ein Seidentuch, das er bis zur Nasenspitze heraufgezogen hatte. War dieser Aufzug Teil der Führung? Und Sie sind? Fragte Bertha. Der Schlossherr, kam es dumpf unter dem weißen Tuch hervor. Wie jetzt? Fragte Oliver verwirrt. Dieser Typ war ihm irgendwie unheimlich. War das ein historisches Kostüm, das er da trug? Halb im Scherz fragte er, doch wohl nicht dieser Fritz zu Bummertal, ich meine Ober- und Niederbrunn oder Basselbär oder wie der hieß.
So, jetzt wird gerätselt. Wie heißt der Schlossherr? Habt ihr es euch gemerkt? Ich fand es nicht so einfach. Ich gebe euch erstmal die 3 Antwortmöglichkeiten und dann stimmen wir ab mit den Karten. Also, hieß er Freiherr Fritz von Obertal und Niederbommel oder hieß er Freiherr Fabrizio von Bommertal zu Basselbrunn oder hieß er Freiherr Fidelio von Basselbrunn zu Oberbommel? So, wer glaubt, er heißt Freiherr Fritz von Obertal und Niederbommel? Grüne Karte hoch. Ich sehe keine. Eine grüne Karte, okay. Wer glaubt, er heißt Freiherr Fabrizio von Bommertal zu Basselbrunn? Ja. Ganz wenige glauben dran. Wer glaubt, er heißt Freiherr Fidelio von Basselbrunn zu Oberbommel? Und das ist richtig. Super, sehr gut. Wir üben jetzt noch mal kurz die Chöre des Schreckens. Okay, haltet euch bereit, ihr kommt gleich dran.
Ich bin Freiherr Fidelio von Basselbrunn zu Oberbommel. Entschuldigen Sie, wenn ich mich Ihnen erst jetzt vorstelle, antwortete der Mann. Nehmen Sie doch bitte Platz. Sie trinken gerne Tee, nicht wahr? Wie von Geisterhand standen auf dem Tisch plötzlich zarte Porzellantassen und eine Teekanne. Wenn Sie sich bitte selbst bedienen, es fehlt mir dazu das nötige Fingerspitzengefühl.
Hä? Aber Sie sind doch eigentlich, also dieser Freiherr ist doch seit 100 Jahren tot,
rief Oliver. Seit 175 Jahren, um genau zu sein. Bertha nahm Platz und goss sich seelenruhig etwas Tee ein. Es gibt nichts, was es nicht gibt, sagte sie und trank einen Schluck. So ist es, pflichtete der Freiherr ihr bei. Ich dachte mir schon, dass Sie als Privatdetektivin für unmögliche Fälle für meine Situation Verständnis haben würden. Deswegen habe ich Sie auch persönlich hierher kutschiert und alle anderen Anmeldungen abgewiesen.
Sie sind also so etwas wie ein Schlossgespenst? Fragte Oliver und riss die Augen auf. Fantastisch! Sie sind in echt unsichtbar?
Als Antwort zog der Mann eine Hand aus seinen langen Mantelärmeln und winkte ihm zu. Krass! Die Hand bestand nur aus Knochen. Erst nach Sonnenuntergang gelingt es mir, mich ein Stück weit zu materialisieren, aber ich kann auch unsichtbar sein.
Cool.
Bertha fand die Situation weniger lustig. Hören Sie, was immer Sie von mir wollen, ich bin im Ruhestand, ich möchte einfach nur mit meinem Neffen hier eine Schlossführung bekommen. Wie haben Sie mich überhaupt gefunden?
Nun, Sie haben sich mit Ihrem Namen angemeldet und Sie sind die Privatdetektivin mit den besten Kommentaren im Netz.
Das war ich. Jetzt bin ich im Ruhestand und nehme keine Fälle mehr an. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Was war das? Plötzlich lag das Porzellangeschirr in Scherben am Boden. Nur die Tasse, die Bertha in der Hand hielt, war noch heil. Hatte der Freiherr alles vom Tisch gewischt? Tatsächlich klang seine Stimme auf einmal ungehalten, als er jetzt sagte:
Folgen Sie mir bitte!
Mit steifen Schritten verließ er den Speisesaal. Den Kerzenständer nahm er mit. Ja, vielleicht macht er jetzt doch einfach die Führung, dachte Bertha. Aber ihr untrüglicher Spürsinn sagte ihr, dass sie so schnell nicht zur Ruhe kommen würde. Der Freiherr führte sie in sein Schlafgemach. So schnell sie konnten, stolperten Oliver und Bertha ihm hinterher. Der Raum hatte zwei große Fenster. In der Mitte befand sich ein Himmelbett. Die Daunendecken waren kunstvoll bestickt und wirkten dick und schwer. Über dem Bett hing ein Bild, das diesmal keinen Menschen, sondern drei Tiere zeigte. Mit seiner Knochenhand deutete der Freiherr auf das Nachttischchen. Dort stand ein rechteckiges Kästchen. Das Holz war dunkel und glatt poliert, als hätte es jemand viele Jahre lang immer wieder mit einem Tuch abgerieben. In das Holz waren Sterne und Planeten geschnitzt. Vorne steckte in einem Schloss ein kleiner Schlüssel. An der Seite ragte eine große goldfarbene Kurbel heraus.
Das hier ist mein Ein und Alles, eine Spieluhr, die mir meine Gattin Katharina die Reine von Niederbommel zu meinem 40. Geburtstag geschenkt hat. Jede Nacht hörte ich ihre wunderbare Melodie und war mit meinem Geisterschicksal zufrieden. Doch der Mechanismus funktioniert nicht mehr. Hier, hören Sie selbst.
Der Freiherr drehte die Kurbel vorwärts, doch die Spieluhr gab keine Töne von sich, nur ein hässliches Kratzen.
Sie müssen mir helfen, die Melodie wiederzufinden.
Tut mir leid, fragen Sie einen Mechaniker und wie gesagt, ich bin im Ruhestand, wiederholte Bertha. Außerdem, wenn Sie diese Melodie jeden Tag gehört haben, werden Sie sich ja wohl daran erinnern. Singen Sie sie doch einfach.
Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist ja das Schreckliche. Wie soll ich sie mir denn merken? Schließlich habe ich, seit ich ein Schlossgespenst bin, kein Gehirn mehr in meinem Schädel.
Kein Grund, gleich so ungehalten zu werden, junger Mann.
Sie müssen mir helfen.
Ich bin im Ruhestand.
Wenn Sie mir nicht augenblicklich helfen, dann.
Werter Freiherr, so geht man nicht mit einer alten Dame um. Ich lasse mich nicht erpressen.
Oh, Sie weigern sich also, meine Melodie zu finden?
Bertha nickte.
Na schön, Sie haben es so gewollt.
Wütend trat der Freiherr an seine Spieluhr.
Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als einer von Ihnen zu werden.
Von wem?
Fragte Oliver zaghaft. Doch der Freiherr packte jetzt wutschnaubend die Kurbel und drehte erneut daran, diesmal jedoch in die andere Richtung. Wieder hörten sie ein Kratzen. Dann aber war es Oliver und Bertha, als kämen von draußen Stimmen. Eine Art Gesang, fürchterlicher Gesang.
Chöre des Schreckens, knurrte der Freiherr. Herzlich willkommen. Adieu, Welt der schönen Künste. Für immer adieu.
Eine Flamme zischte auf und er war verschwunden.
Na wunderbar, sagte Bertha. Der ist nicht nur jähzornig, sondern liebt auch das große Drama.
Erinnerst du dich an die Chöre des Schreckens, Oliver? Wir hatten schon einmal mit ihnen zu tun. Widerliche Gestalten. Monster, Untiere, Teufel, Ausgeburten der Hölle. Ihr Gesang ist grauenvoll. Und wer ihren schrecklichen Gesang zu lange hört, wird einer von ihnen.
Aber was hat das mit dieser Spieluhr zu tun?
Fragte Oliver. Bertha nahm das Kästchen und drehte es neugierig hin und her. Schau mal hier. Am Boden der Spieluhr war eine Inschrift. Dreh sie nach vorn, erklingt Musik im Ohr. Drehst du sie zurück, rufst du den Schreckenschor.
Ich fürchte, Oliver, jetzt haben wir ein Problem.
Tja, die Chöre des Schreckens, die will man halt echt nicht so gern in seinem Wohnzimmer haben, gell? Vielleicht können wir es ja verhindern. Ich habe mir gerade gedacht, unsere Instrumente hier, die können doch bestimmt auch Gruselgeräusche machen. Wollen wir mal schauen? Soll ich sie mal fragen? Ich frage sie mal. Elmar, kannst du so Gruselgeräusche? Fand ich schon ganz schön gruselig. Und Andreas? Ja, fängt man schon zu zittern an. Und Ingo? Ganz schön gruselig. Und jetzt machen wir alle zusammen mal so richtig einmal kurz Grusellärm. 1, 2, 3. Sehr gut. Und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Wenn die Chöre des Schreckens auf dem Weg hierher sind und der Freiherr droht, einer von ihnen zu werden und wir auch, dann sollten wir vielleicht doch lieber diese verflixte Melodie finden. Was meinst du, Oliver?
Aber wie sollen wir das denn machen?
Es empfiehlt sich, erst einmal das Tatobjekt näher zu untersuchen.
Bertha stellte das Kästchen zurück auf den Nachttisch, drehte den kleinen Schlüssel um, öffnete den Deckel und blickte in das Innere der Uhr. Darin war eine glänzende Metallwalze mit winzigen Noppen darauf.
daneben ein feiner silberner Metallkamm mit vielen dünnen Zinken. Normalerweise setzte man mit der Kurbel die Metallwalze in Gang. Die einzelnen Zinken des Kamms liefen über die Noppen und eine Melodie erklang. Doch irgendetwas stimmte hier nicht. Bertha schob sich ihre Brille zurecht, beugte sich über das Kästchen. Schau mal, Oliver, ob du mit deinen Fingern da hinten in die Ecke kommst. Mir scheint, da steckt etwas fest. Oliver steckte sofort die Hand in den Kasten. Ja, da ist ein Papier. Vorsichtig zog er es heraus. Es war ein gefalteter Zettel. In geschwungenen Buchstaben standen Sätze darauf, in Strophen geordnet. Ein Gedicht, murmelte Bertha. Und die Überschrift lautet Musik. Ach, leider sind zwischen die und Musik lauter Tintenkleckse und man kann den Titel nicht entziffern. Aber gut, ich lese dir mal die erste der 5 Strophen vor. Finde das weiße Federvieh, sein Name führt dich zur Melodie. Den ersten Buchstaben musst du nur wissen, die Lösung steckt im Kissen. Das sieht mir ganz so aus, als hätte hier jemand die Noten unserer Melodie verrätselt. Aber was soll das bedeuten? Oliver ließ sich auf das Daunenbett sinken und las die erste Strophe noch einmal durch. Finde das weiße Federvieh. Sein Name führt dich zur Melodie. Den ersten Buchstaben musst du wissen. Die Lösung steckt im Kissen. Ich denke, wir müssen zunächst dieses Tier finden. Bertha ließ von der Spieluhr ab und betrachtete noch einmal das Gemälde, das über dem Bett hing. 3 Tiere waren darauf abgebildet. Ein Hahn, eine Taube und eine Gans. Konnte es sein, dass eines dieser Tiere gemeint war? Aber wieso steckte die Lösung im Kissen?
Wieso steckt die Lösung mit Kissen? Jetzt könnt ihr wieder miträtseln. Wir machen es jetzt ohne Karten. Wir machen es jetzt so. Die 3 Lösungen sind Hahn, Taube oder Gans. Und wenn ihr glaubt, das Tier ist es, macht ihr einfach die Geräusche, wie das Tier macht. Okay? Also, wer glaubt, es ist der Hahn? Ruhe. Wer glaubt, es ist die Taube? Ganz wenig. Wer glaubt, es ist die Gans? Da schnattert es ganz ordentlich. Jetzt gibt es die Auflösung.
Nun gut, wenn die Lösung im Kissen steckt, dann schauen wir da einfach mal rein. Bertha knöpfte beherzt den bestickten Kissenüberzug auf. Doch darin war einfach nur das Kissen, sonst nichts. Sie tastete es ab. War darin irgendetwas versteckt? Doch das Einzige, was sie spürte, waren die Daunenfedern, mit denen das Kissen ausgestopft war. Daunenfedern, natürlich, die Federn einer Gans. Das ist es. Der erste Buchstabe von Gans ist G. Die erste Note unserer Melodie ist also ein G. G wie Gans. Super, Tante Bertha. Und jetzt... In diesem Moment fuhr ein kalter Luftzug durch den Raum. Schlagartig erloschen alle Kerzen. Ach nee, Bertha schüttelte genervt den Kopf. Ist das nicht ein bisschen kindisch für ihr Alter? Sagte sie in die Luft, denn es war ja klar, dass der Freiherr dahinter steckte. Wieso bläst er jetzt die Kerzen aus, wo wir ihm doch jetzt helfen? Flüsterte Oliver. Ist man einmal in seinem Zorn gefangen, kommt man da so schnell nicht heraus. Naja, und außerdem, Bertha tippte sich an die Stirn, denk dran, er ist hirnlos.
Sie seufzte. Ja, dann nehmen wir eben die Taschenlampe von meinem Handy. Aber wo ist denn verflixt? Ich fürchte, ich habe meine Handtasche im Speisesaal vergessen. Oliver, schnell, komm mit. Bertha nahm Oliver an der Hand und gemeinsam tasteten sie sich an der Wand entlang durch die Eingangshalle zurück zum Speisesaal. Doch es war nicht so leicht, sich zurechtzufinden. Gleich zu Beginn rannten sie gegen eine Ritterrüstung. Was hat denn die hier zu suchen? Fluchte Bertha. Dann rumpelten sie gegen eine Vitrine. Als sie endlich die Tür zum Speisesaal fanden, flackerte im Kamin zum Glück immer noch das Feuer. Und da liegt ja auch meine Handtasche, sagte Bertha. Doch gerade als sie sie greifen wollte, schwebte diese hoch in die Luft. Zu hoch, um sie greifen zu können. Ich werde ganz sicher nicht meiner Tasche hinterherhopsen, sagte Bertha energisch und sah zu, wie ihre Handtasche jetzt von unsichtbarer Hand gehalten im Saal auf und ab schwebte. So was Dämliches, murmelte sie und zog Oliver zum Kaminfeuer. Dort würden sie auch genug Licht haben, um die zweite Strophe zu lesen. Aber kaum waren sie am Kamin, verlosch das Feuer auf einen Schlag. Entnervt stöhnte Bertha auf. Werwölfe, Vampire, Basilisken, Irrlichter, Riesen, Gespenster. Man hat einfach immer nur Ärger mit diesen Fabelwesen. Als Privatdetektivin für unmögliche Fälle hatte sie schon so einiges erlebt. Es wäre so viel leichter, wenn er uns helfen würde, sagte Oliver. Oder meinst du, die Chöre des Schreckens haben ihn schon irgendwie auf ihre Seite gezogen?
Was weiß ich, vielleicht ist er einfach immer noch eingeschnappt. Schlossherren sind es nicht gewohnt, dass man ihnen widerspricht, weißt du?
Ja, und Schlossgespenster wohl auch nicht, sagte Oliver.
Oliver dachte nach, was er noch für Gespenster kannte. Bei Harry Potter kamen einige vor und auch in anderen Büchern und Filmen wimmelte es davon. Einige hatten auch Namen. Wie hießen sie doch gleich?
Ha, jetzt könnt ihr wieder mitmachen. Und zwar, das nächste Rätsel, da geht es um Gespensternamen. Jetzt geht es aber darum, welches der drei ist kein Gespenst? Ja, also ich lese jetzt drei Gespensternamen vor und eins ist kein Gespenst. Die maulende Myrte, Medusa, Huibu. So, wer ist dafür, dass die maulende Myrte kein Gespenst ist? Grüne Karte? Sehe ich kaum. Eine sehe ich. Ja, zwei. Wer ist dafür, dass Medusa kein Gespenst ist? Ganz viele gelbe Karten werden hochgehalten. Wer ist dafür, dass Huibu kein Gespenst ist? Ja. Da werden alle drei hochgehalten. Was heißt denn das? Also, alles. Ich nehme einmal alles. Also, die Lösung ist, Medusa ist kein Gespenst. Das ist eher so ein Fabelwesen. Wenn man der in die Augen schaut, wird man zu Stein. Also besser nicht beachten. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der Geschichte.
Ich schlage vor, wir tasten uns hoch in den ersten Stock. Mit etwas Glück scheint dort etwas Mondlicht durch die Fenster herein und so können wir endlich die zweite Strophe lesen. Oliver und Bertha machten sich wieder auf den Weg. In der Eingangshalle verloren sie kurz die Orientierung und rumpelten gegen die Eingangstür. Oliver ertastete einen der drei Riegel. Er war ganz froh, dass sie verschlossen waren. Sollten die Chöre des Schreckens näher rücken, war es sicher besser so. Sie machten kehrt und fanden das Treppenhaus. Irgendetwas kullerte von oben herunter und knallte gegen Olivers Schienbein. Aua, au, au! War das ein Ball? Oliver hob das Ding auf und setzte es sogleich wieder ab.
Das ist ein Totenkopf.
Bertha schnaufte. Herr Freiherr, Sie sollten auf Ihren Kopf besser aufpassen, auch wenn kein Hirn mehr drin ist.
Ohne auf eine Antwort zu warten, zog sie Oliver weiter die Stufen hinauf. Oben war es wirklich etwas heller. Silbriges Mondlicht fiel durch die Fenster. Oliver und Bertha fanden die Tür zu einer kleinen Bibliothek. Holzregale gingen dort bis unter die Decke. Und sie steckten voller Bücher. Es mussten Hunderte sein. Der Geruch nach altem Papier und ledernen Einbänden lag in der Luft. Schade, dass es im 18. Jahrhundert noch keine Leselampen gegeben hatte. Das hätte ihnen ihre Aufgabe ziemlich erleichtert. Doch die beiden hatten Glück. Als sie sich ans Fenster stellten, hatten sie genug Licht, um die zweite Strophe zu lesen. Für Ton 2 und 3 musst du Buchstaben suchen. Üb dich in Geduld und vermeide zu fluchen. Finde 2 Lettern, doch es ist schwer. Ein Halbkreis steckt drin und noch etwas mehr. Was sind denn Lettern? Fragte Oliver.
Ach, das ist so ein altmodisches Wort für Buchstaben. Ach, zu dumm, dass ich mein Notizbuch nicht habe, schimpfte Bertha und dachte an ihre Handtasche. Es wäre gut, wenn wir alle Buchstaben des Alphabets vor uns sehen könnten.
Wieso? Fragte Oliver.
Na, weil wir 2 Buchstaben finden müssen, die aus einem Halbkreis und noch irgendetwas bestehen. So verstehe ich jedenfalls diese Strophe. Was meinst du?
Ja, klingt logisch.
Oliver hingegen schloss jetzt die Augen und stellte sich die Buchstaben des Alphabets allein in seinem Kopf vor. Ein A bestand nicht aus einem Halbkreis und noch irgendetwas. Ein B auch nicht. Ein C.
Oh, jetzt könnt ihr wieder mithelfen. Also es geht um Großbuchstaben. Man schreibt sie mit einem Halbkreis und dann noch etwas mehr. Also noch ein bisschen mehr als nur so ein Halbkreis. Wir machen es mal so. Ich sag mal das Alphabet durch und ihr überlegt euch immer, ob das vielleicht bei dem jeweiligen Buchstaben zutrifft. Okay? Also A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So. Abstimmung. Ich sage erstmal nur die Lösungen. Es ist ein D und ein G, wäre die erste Lösung. D und O wäre die zweite und C und G die dritte. Also grüne Karte für ein D und ein G. Das sind einige, um nicht zu sagen fast alle. Gelbe Karte für ein D und ein O. Rote Karte für ein C und ein G. Da sehe ich auch nur ein paar. Die Lösung gibt's jetzt.
Tante Bertha, ich bin jetzt alle Buchstaben im Kopf durchgegangen und ich glaube, ich habe die Lösung.
Wirklich? Ja, na dann raus mit der Sprache.
Bertha ließ von den Büchern ab und ging auf Oliver zu. Das D ist ein Halbkreis mit einem Strich. Und das G ist auch ein Halbkreis und noch ein bisschen mehr. Auf andere Buchstaben trifft das nicht zu. Das C ist nur ein Halbkreis und O ist immer ein ganzer Kreis.
Ausgezeichnete Arbeit, Oliver. Du gibst einen hervorragenden Detektiv ab. Damit wären die ersten 3 Noten unserer Melodie ein G aus dem ersten Rätsel und dann ein D und wieder ein G.
In diesem Moment hörten sie ein Klopfen.
Es war nicht das Klappern des Gerippes und es kam auch nicht aus dem Inneren des Schlosses, nein. Jemand oder etwas klopfte von außen an das Fenster. An das Fenster des ersten Stockwerks. Bertha und Oliver drehten sich um und starrten auf die Fensterscheibe. Etwas Großes, Dunkles zeichnete sich vor dem Fenster ab. War das eine Monsterkralle? Der Tentakel einer Riesenkrake? Der Finger eines Zyklopen? Jetzt hörten die beiden auch wieder den schrecklichen Gesang von vorhin. Dieses entsetzliche Stöhnen und Keuchen, durchbrochen von den grauen, erregendsten Tönen, die ihre Ohren jemals gehört hatten. Keine Frage, die Chöre des Schreckens waren da. Sie hatten das Schloss umzingelt und warteten nur noch darauf, dass ihnen jemand die Tür öffnete. Wo ist dieser Freiherr? Fragte Bertha und zerrte Oliver vom Fenster weg. Der Junge war ganz starr vor Schreck und konnte seinen Blick kaum von dem grässlichen Etwas abwenden, das da an die Scheibe pochte. Was für ein Untier hatte Arme, die bis zum ersten Stock reichten? Wir müssen verhindern, dass er sie reinlässt. So schnell es bei der Dunkelheit ging, stolperten sie die Treppe hinunter zurück ins Erdgeschoss. Fidelio, rief Bertha. Fidelio, wir haben schon fast alle Töne, alle Noten zu ihrer Melodie. Hören Sie! Irgendwo in der Eingangshalle klapperte es. Der Freiherr. Was war das? Schob er etwa einen der drei Riegel zurück? Moment, schrie Bertha. Nicht öffnen. Warten Sie, wir haben die Melodie. Also fast die. Die Melodie, die ihre liebe Frau ihnen geschenkt hat. Also Sie wissen schon, Katharina, so hieß sie doch, nicht wahr? Als Bertha diesen Namen aussprach, hörten sie, dass der Riegel nicht weiter geöffnet wurde. Der Freiherr schien zu zögern. Kommen Sie, wir sagen Ihnen die Noten und Sie spielen die Melodie.
Aber Tante Bertha, wir haben doch noch gar nicht alle Rätsel gelöst. Es sind doch noch drei Strophen übrig, flüsterte Oliver.
Psst, vielleicht merkt er es ja gar nicht, du weißt ja.
Bertha tippte sich bedeutungsvoll an die Stirn. Kein Hirn.
Laut sagte sie, Sie spielen die Musik auf Ihrem Lieblingsinstrument. Sie wissen schon, Ihr Dingsner, das große Teil aus Holz.
Sie wissen nicht einmal, wie mein Instrument heißt.
Der Freiherr war empört. Aber immerhin ließ er so davon ab, die Tür zu öffnen und kam auf Bertha und Oliver zu.
Doch, natürlich. Dummerweise fiel Bertha der Name des Instruments tatsächlich gerade überhaupt nicht ein. Auweia.
Auweia, aber hey, ihr wisst's, oder? Also, was für ein Instrument spielt der Freiherr? Erinnert ihr euch, da gab es dieses Ölgemälde, das hing da irgendwo und da war er auch abgebildet mit dem Instrument. Die drei Lösungen wären Posaune, Vibraphon, Kontrabass. Also, grüne Karte für Posaune. Gar keine. Gelbe Karte für Vibraphon. Auch keine. Rote Karte für den Kontrabass. Jawohl, alle Karten oben. Weiter geht's.
Ein Kontrabass, rief Oliver.
Ja, natürlich, ein Kontrabass, wiederholte Bertha erleichtert. Sie sind doch bestimmt immer noch ein ausgezeichneter Musiker, werter Freiherr, oder etwa nicht?
Natürlich.
Dann spielen Sie uns die Melodie doch einfach vor.
Kurz war es still, dann hörten Bertha und Oliver, wie der Freiherr sich von ihnen entfernte und folgten ihm. Kurze Zeit später hörten sie Musik. Na, es war noch keine wirkliche Musik. Der Freiherr stimmte seinen Kontrabass. Dieser befand sich im Musiksalon. Ganz ohne Mantel. Von oben bis unten nur ein Knochengestell stand der Freiherr an seinem Instrument und hob das Kinn, als sie eintraten. Sein Kopf saß etwas schief.
Vielleicht hätte er ihn besser nicht die Treppe hinunterrollen sollen. Aber in seinem Zustand war das vielleicht auch egal.
Wie lauten also die Noten?
Fragte er offensichtlich immer noch beleidigt. Bertha räusperte sich.
Nun, es ist ein G, ein D und wieder ein G.
Das ist alles andere als meine Melodie. Sie wollen mich reinlegen.
Aber nein, beschwor Bertha ihn. Ich gebe zu, es fehlt noch ein klitzekleiner Teil der Melodie, vielleicht ein, zwei Noten. Aber wenn Sie uns einfach kurz die restlichen Rätsel lösen lassen, dann haben wir die Melodie und Sie können sie die ganze Nacht spielen und an Ihre Katharina die Reine denken. Ist das nicht besser, als eines dieser Horrormonster zu werden?
5 Minuten, knurrte der Freiherr. Ich gebe euch 5 Minuten, mehr nicht.
Nun gut, ein bisschen Licht wäre noch schön. Augenblicklich brannten die Kerzen eines Kerzenständers und auch im Kamin erschienen züngelnde Flammen. Der Kerzenleuchter stand auf dem Tisch inmitten zahlreicher Musikinstrumente, die Bertha und Oliver jetzt erst erkennen konnten. Ein Cembalo, ein Flügel, eine Harfe, ein Glockenspiel, zahlreiche Blasinstrumente. In den Regalen, die den Musiksalon umgaben, steckten hunderte Notenbücher. Mit Sicherheit war dort auch die gesuchte Melodie notiert, aber wo? Bertha kramte den Rätselzettel hervor und las die nächste Strophe vor. Streck die Zeigefinger grad und lang, schließt den Mund und legt sie an, links und rechts und lacht bloß nicht, der Buchstab steht euch im Gesicht.
Oh, klingt nach komplettem Unsinn,
raunzte der Freiherr Bertha an. Klingt nach einer klaren Anleitung, gab diese zurück. Oliver, stell dich mir mal gegenüber. Wir machen jetzt genau, wie es im Gedicht heißt. Werter Freiherr, Sie können auch mitmachen, obwohl, lieber nicht Sie. Sie haben ja gar keinen Mund, den Sie schließen könnten.
Ich habe schon gesehen, ein paar von euch haben schon mitgemacht. Wir probieren es nochmal, ne? Also streckt die Zeigefinger grad und lang, schließt den Mund und legt sie an, links und rechts und lacht bloß nicht. Der Buchstab steht euch im Gesicht. Jetzt könnt ihr euch mal umdrehen zu euren Nachbarn. Schaut euch mal an gegenseitig. Was ist das? Ihr dürft jetzt reinrufen. Was ist das für ein Buchstabe? Schauen wir mal, ob es stimmt. Mit dem Skorpion, ja, das stimmt. Das kann gut sein. Dann schauen wir mal, ob es jetzt auch so gut ausgeht.
Das sieht aus wie ein Haar.
Du kannst den Mund wieder öffnen, Oliver. Was sagtest du gerade?
Sieht aus wie ein Haar. Die beiden Zeigefinger sind die senkrechten Striche und der Mund ist der Strich in der Mitte.
Sehe ich genauso, Oliver. Bravo. Dann hätten wir also jetzt G... D, G, H. Freiherr Fidelio schüttelte missbilligend den schiefen Kopf.
Das ist wieder nicht meine Melodie, sagte er.
Noch 3 Minuten. So ein Sturschädel. Komm, Oliver, lass uns schnell weitermachen. Ich lese vor. Nimm nun 2 Noten aus der Mitte. Du brauchst nur die 2 und keine dritte. Wiederhole sie 3-fach, dann rettet sie Leben. Wird tatütata eine Quarte, was für ein Segen.
Ich verstehe gar nichts,
flüsterte Oliver und schielte besorgt zum Freiherrn hinüber.
Zu allem Überfluss wurden die Chöre des Schreckens vor dem Schloss jetzt immer lauter und lauter. Und nicht nur das. Zum Klopfen aus dem ersten Stock gesellte sich jetzt noch ein Hämmern gegen die Eingangstür. Sie mussten diese verflixte Melodie finden, bloß wie? Was war denn überhaupt eine Quarte? Oliver sah Bertha an, Bertha sah Oliver an. Okay, die beiden Noten aus der Mitte waren D und G, aber was jetzt? Der grauenvolle Gesang der Chöre des Schreckens wurde lauter und lauter.
Jetzt müssen wir kurz klären, was ist eine Quarte, weil das kam ja in dem Rätsel vor. Also, eine Quarte ist ein Intervall, das heißt der Abstand zwischen zwei Tönen, aber das ist ein ganz bestimmter Abstand. Schauen wir uns das Rätsel nochmal an. Nimm nun zwei Noten aus der Mitte, du brauchst nur die zwei und keine dritte. Hören wir es uns mal an. Wiederhole sie dreifach, dann rettet sie Leben. Wird tatütata eine Quarte? Was für ein Segen. Habt ihr es erkannt? Es klang so wie Feuerwehr, gell? Oder Krankenwagen. Könnt ihr euch merken, das ist eine Quarte. Also immer, wenn ihr sowas hört, das ist das Intervall Quarte. So, und jetzt wollen wir aber wissen, wie es weitergeht.
Und die Zeit ist aus! Der Freiherr ging zur Tür. Chöre des Schreckens, ich komme! Nein, schrie Oliver verzweifelt. Immer so dramatisch, dieses Gerippe, fluchte Bertha. Warten Sie, ich weiß, was mit einer Quarte gemeint ist. Zu spät! Der Freiherr schritt in die Eingangshalle. Aber es bleibt doch nur noch eine Strophe, Herr Freiherr! Bertha packte den Zettel aus der Spieluhr. In diesem Moment passierten mehrere Dinge gleichzeitig. Eine Krallenpfote durchschlug von außen die Fensterscheibe zum Musiksalon. Ein enormer Luftzug entstand und wirbelte Berthas Hütchen vom Kopf. Sie wollte danach greifen, verlor aber dabei den Zettel aus ihrer Hand. Diesen schnappte sich die Kralle des Monsters, das aufgrund seiner enormen Größe zum Glück noch zur Hälfte draußen vor dem Fenster hing. Mit einem gehässigen Monsterlachen schnippte es den Zettel ins offene Kaminfeuer. Mit einer Stichflamme verbrannte der Hinweis auf die letzte noch fehlende Note. Der Zettel war weg. Und ebenso der Freiherr. Er war bereits an der Eingangstür. Den ersten Riegel hatte er bereits zurückgeschoben. Jetzt machte er sich an den zweiten. Nein, nicht! Bertha und Oliver stürzten auf ihn zu. Wir haben doch die Melodie. Hören Sie zu! G, D, G, D, G, D, G, H. Kurz hielt der Freiherr inne. Doch dann zog er mit Schwung den zweiten Riegel zurück.
Da fehlt noch etwas,
knurrte er pampig und legte die Knochenfinger an den dritten Riegel. Tante Bertha, rief Oliver, was sollen wir denn jetzt tun? Der Zettel ist verbrannt. Denk mit, die letzte Note fällt uns vielleicht auch so ein. Könnte es nicht einfach ein C sein oder ein F?
Falsch, falsch, falsch,
schrie der Freiherr und schob den dritten und letzten Riegel ein Stück zurück.
Jetzt können uns nur noch höhere Mächte retten, murmelte Bertha und Oliver schluckte.
Ich weiß, wer die höheren Mächte sind, das seid ihr. Ist euch auch gerade ein Licht aufgegangen? Mir kam das irgendwie bekannt vor. Die Melodie, ist euch die auch bekannt vorgekommen? Wir können es ja nochmal probieren, die zusammen zu singen. Vielleicht fällt uns ja so die letzte Note ein, die letzte fehlende Note.
Das ist doch auch eine Zauberflöte.
Ja, fast. Also in dem Fall Wolfgang Amadeus Mozart ist richtig. Ja, sehr gut. Ich glaube, das stimmt. Und jetzt müsst ihr euch gleich nochmal in die Chöre des Schreckens verwandeln. Jetzt kommt der Schluss.
Das ist es,
rief Oliver.
Wir haben die Melodie gefunden.
Der Freiherr hatte seine Hand immer noch am letzten Riegel der riesigen Eingangstür. Und es fehlte nur noch ein Zentimeter und der Riegel wäre geöffnet. Draußen schlugen, hämmerten und klopften die Chöre des Schreckens gegen das Schloss und ihr Gesang war noch grauenerregender als zuvor. Doch Fidelio, Freiherr von Basselbrunn zu Oberbommel, ließ von der Tür ab. Hätte er ein Gesicht gehabt, man hätte darauf ein Strahlen erblicken können.
Das ist sie, meine herrliche, einzigartige, über alles geliebte Melodie,
rief er gerührt, umarmte Bertha und Oliver und eilte dann ins Musikzimmer an seinen Kontrabass. Mit einem glücklichen Seufzer nahm er sein Instrument und spielte. Je länger und fröhlicher er spielte, desto leiser wurden draußen die Chöre des Schreckens. Und wie merkwürdig, fast hätte man meinen können, die Chöre des Schreckens stimmten ein in diese wundervolle und endlich wieder gefundene Melodie.
Sehr gut. Also ich habe hier vorhin schon jemanden gehört, der hat schon den Komponisten erkannt von dieser Melodie.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Und weiß jemand auch, wie die heißt, die Melodie oder das ganze Stück? Da hinten mal. Ja, du mit den blonden Haaren.
Eine kleine Nachtmusik.
Sehr gut. Der Fall ist gelöst. Hat super viel Spaß gemacht. Toll, dass ihr da wart. Ich sag noch mal, wer hier heute hier was gemacht hat. Also, wir hatten hier den Burkhard, unseren Erzähler. Wir hatten Elmar, Andreas und Ingo vom Trio Moreas vom Münchner Rundfunkorchester. Wir hatten den Ottgar als Geräuschemacher. Wir hatten, das könnt ihr jetzt nicht sehen, die Froni, die hat Regie gemacht, die sitzt da hinten. Und jetzt fragt ihr euch, wer hat sich in diese verrückte Geschichte überhaupt ausgedacht? Die ist auch da heute, das ist die Silke Wolfrum, die sitzt auch da hinten. Vielen, vielen Dank auch an das tolle Team, das hier die Technik so toll gemacht hat. Das war wirklich Wahnsinn, ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und jetzt zum Schluss hören wir noch einmal die kleine Nachtmusik, ein bisschen länger. Und ihr müsst aber jetzt auch gar nicht mitsingen, ihr könnt einfach zuhören. Thank you.
Ihr wollt mehr? Dann hört doch mal rein in den Podcast Geschichten für Kinder. Da gibt's Abenteuer, Detektive und Tiere. Lustiges, Gruseliges und Science Fiction. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks, immer zuerst in ARD Sounds.